Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, lang ersehnten Folge von Lifehack Peace, dem friedenspolitischen Podcast vom Netzwerk Friedenskooperative. Mein Name ist Wenke Treis und ich bin hier mit
mir, Hira Indradianto. Wir beide sind die aktuellen, wunderbaren Praktikantinnen des Netzwerks in Bonn und wir sprechen heute über nukleare Abrüstung und Feminismus. Also wir stellen uns vielmehr die Frage, was Feminismus mit der nuklearen Abrüstung zu tun hat, vor allem auch im Rahmen des heutigen International Women's Day for Peace and Disarmament am 24. Mai, also bei uns ist heute der 24. Mai. Und ja, ganz ehrlich, war mir der Tag nicht so wirklich bekannt. Also ich wusste nicht, dass es so einen extra Day dafür gibt quasi und vor allem auch mit dem Fokus für Frauen. Hast du schon mal davon was gehört gehabt, Becke?
Nee, mir tatsächlich auch nicht. Und deswegen finde ich es auch umso wichtiger, dafür Aufmerksamkeit zu schaffen. Und vor allem im Zuge unseres Praktikums sind wir da jetzt drauf gestoßen, auf diesen Tag. Denn wir haben da jetzt auch eine Aktionswoche ausgerufen, die beginnt jetzt heute, zusammen mit anderen feministischen Friedensorganisationen.
Ja, genau. Also schaut sehr gerne auf Instagram vorbei, bei uns, also beim Netzwerk Friedenskooperative oder auch beim FNF, bei WILF. Ja, weil da werden wir einfach viele Posts darüber machen und genau, teilt das auch gerne. Genau, und jetzt, um wieder auf das zentrale Thema zurückzukommen, habe ich mich gefragt, so was sind denn überhaupt Atomwaffen? Also ich weiß natürlich so the basics, but ich dachte, es ist auch good for you to know. Und zwar haben 1938 Otto Hahn und Fritz Strassmann die Kernspaltung entdeckt, bei der eben ein Atomkern in zwei Teile gespalten wird und dabei Energie freigesetzt wird. Genau, und diese Entdeckung legte dann den Grundstein für die Entwicklung von Atomwaffen. Bei einer Zündung einer Atombombe findet eine unkontrollierte Kettenreaktion statt, die dann eine enorme Energie freisetzt. Und man kann sich das irgendwie so vorstellen wie eine Lawine, die immer stärker und gefährlicher wird, denn so steigt dann auch die Anzahl der Kernspaltungen an und das verursacht eben diese enorme Zerstörungskraft. Also das ist jetzt ganz kurz und knapp zusammengefasst, genau, was das ist. Und sie unterscheiden sich natürlich auch von herkömmlichen Waffen, dadurch, dass sie eine 1000 Millionen Mal so größere Sprengkraft besitzen und bei der Explosion wesentlich höhere Temperaturen dann auch entwickeln, also wie Lichtblitze oder Hitzestrahlungen, aber da kommen wir später auch nochmal detaillierter zu. Und durch diese Explosion setzen sie dann ja radioaktive Strahlungen frei und Atomwaffen können zum Beispiel in Form von Bomben, Geschossen oder Raketensprengköpfen eingesetzt werden, wobei ich glaube, dass halt die Atombombe so die Atomwaffe ist, die uns auch was sagt oder an die wir dann denken, wenn wir über Atomwaffen reden. Genau, Atomwaffen sind weltweit verbreitet, obwohl der Großteil der Arsenale in den Händen von nur wenigen Staaten liegt. Also es gibt 9 offizielle anerkannte Atommächte und dazu gehören die Vereinigten Staaten, Russland, China, Großbritannien, Frankreich, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea. Allerdings gibt es auch sogenannte atomwaffenfreie Zonen. Also das sind dann Gebiete, in denen der Einsatz verboten ist, aber auch die Lagerung und die Stationierung von Atomwaffen. Es gibt mehrere solche Zonen auf der Welt, wie zum Beispiel in Lateinamerika, der Südsee oder Afrika. Und ja, dann stelle ich mir auch so die Frage, warum sind sie entwickelt worden? Also wann und wie wurden sie auch eingesetzt? So was ist deren Sinn?
Ja, genau. Also man muss auf jeden Fall in erster Linie sagen, dass sie eben entwickelt worden sind, um große Massen an Menschenleben zu vernichten. Also es ist wirklich sehr brutal, denn eine einzige Atombombe kann schon eine ganze Stadt vernichten und darüber hinaus dann natürlich ganz viele Menschenleben. Genau, und man sieht es auch heute noch bei Hiroshima und Nagasaki. Über der japanischen Stadt Hiroshima wurde nämlich am 6. August 1945 die erste Atombombe abgeworfen. Die hatte übrigens den Namen Little Boy. Und die Explosion tötete schätzungsweise 80.000 Menschen. 3 Tage später, am 9. August, wurde dann eine zweite Atombombe namens Fat Man über Nagasaki abgeworfen, wodurch dann auch nochmal etwa 70.000 Menschen ums Leben gekommen sind.
Ganz kurz, das ist ja irgendwie schon crazy, dass man halt solche realen und so gefährliche Waffen mit so einem krassen Ausmaß irgendwie dann auch so einen Namen gibt, wie Little Boy und Fat Man, um dann auch irgendwie so, ja, einmal, das ist so eine kleine, so, die hat einen wenigeren Übel und ja, der andere ist dann Fat Man. Also ja, dass man die halt irgendwie nicht so real macht irgendwie, finde ich.
Mhm, ja, voll. Und ich finde auch irgendwie, dass das ja wieder so sprachliche Stigmatisierungen sind, die super problematisch sind, weil niemand würde eine Bombe Little Woman nennen. Das würde ja irgendwie sowas wie Schwäche zeigen und gar keinen Sinn ergeben in Bezug auf eine Bombe. Also deswegen sind das nur so männliche Attribute, die dann als Namen aufkommen.
Ja, das würde dann auch niemand so ernst nehmen. So.
Genau, auf jeden Fall. Hiroshima und Nagasaki waren die einzigen Einsätze von Atomwaffen auf Menschenleben wirklich in der Geschichte bisher. Und hoffentlich wird das auch so bleiben. Das sind nämlich auf jeden Fall auch schon 2 zu viel. Es hat dann natürlich noch weitere Tote nach sich gezogen. Also 64.000 Menschen sind dann nochmal an den Folgen gestorben. Und bis heute leidet natürlich auch die Umwelt und andere Überlebende an Langzeitschäden. Übrigens wurden beide Bomben von den USA abgeworfen, mit der ursprünglichen Intention, den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Der wurde dann am 15. August durch die Kapitulation Japans beendet. Zusammengefasst sind Atomwaffen eben äußerst zerstörerisch, wie man jetzt gesehen hat, wie viele Menschenleben das nach sich zieht. Und darüber hinaus eben Schäden an Infrastruktur und Umwelt. Und somit gilt auch die Atomwaffe als die tödlichste Waffe, die es überhaupt gibt auf der Welt. Absurderweise werden eben diese realen Waffen heute nur in Anführungszeichen zur Abschreckung und als Drohung benutzt. Denn die Idee dahinter ist eben, dass die Androhung über diese verheerenden Folgen, die wir ja aufgezeigt haben, andere Staaten vor feindseligen Handlungen abhalten soll. Und genau, die Strategie nennt man auch nukleare Abschreckung oder Mutual Assured Destruction. Außerdem verleihen die natürlich den Staaten, die Atomwaffen besitzen, eine enorme politische und strategische Macht und können eben als Instrument der nationalen Sicherheitspolitik eingesetzt werden, um den Einfluss über Verhandlungen für einen Staat zu erhöhen. Genau, also es ist einfach ein sehr, sehr großes Machtinstrument. Tatsächlich bedrohen uns auch immer noch heutzutage 12.000 Atomwaffen, wovon mehr als 3.700 sofort einsatzbereit sind.
Warte mal, 3.700 sind sofort einsetzbar. Also die kann man quasi wie in diesen Filmen mit Knopfdruck losschicken, feuern, keine Ahnung, und dann, what?
Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also es ist eine mega hohe Zahl und 3.700, das reicht natürlich, um die Welt mehr als einmal zu zerstören. Und darüber hinaus sind es dann nochmal 2.000 Atomwaffen, die in höchster Alarmbereitschaft gehalten werden. Also die sind dann innerhalb von wenigen Minuten zum Start bereit. Also ich verstehe auch gar nicht, warum man so viele Waffen braucht, wenn die ja sowieso die Welt mehr als einmal zerstören. Aber es ist halt einfach krank. Ja. Kira, du hattest dich ja noch ein bisschen eingelesen darüber, was genau passiert, also wie das abläuft bei so einer Explosion. Wie zerstörerisch die Kraft eben ist.
Genau. Ich habe mich nochmal darüber informiert, was jetzt genau passieren würde, wenn man jetzt eine Atomwaffe oder beziehungsweise eine Atombombe abfeuern würde, wie dann so eine Explosion abläuft. Die erste Wirkung einer Atomexplosion ist ein intensiver Lichtblitz, also dabei steigen die Temperaturen ins Unermessliche. In einem bestimmten Umkreis, bei einem circa 3 Kilometer Radius, wird dann alles verdampft. Die entstehende Hitze verursacht natürlich dann auch Brände, die dann auch zu Verbrennungen überall, also an Umwelt, Mensch und den Tieren führt. Die zweite Wirkung ist dann eine Druckwelle, die durch die Hälfte der Energie der Explosion freigesetzt wird. Und in einem 5 Kilometer Radius ungefähr stirbt dann auch überwiegende Mehrheit der Menschen dann eigentlich direkt an den Folgen von Verletzungen durch die Druckwelle, an Ersticken oder eben im Laufe der nächsten Wochen an der Strahlenkrankheit. Diese durchdringende radioaktive Strahlung führt zu ernsthaften Verletzungen im und am Körper natürlich. Und das betrifft dann auch noch Menschen in einem Radius von ungefähr 10 Kilometer. Und bis zu einem 80 Kilometer Radius verbreitet sich dann der radioaktive Niederschlag. Und ja, im Laufe der Zeit sterben dann tausende Menschen an der Strahlenkrankheit.
Ja, genau, um nochmal auf die Strahlenkrankheit genauer einzugehen. Also da kommt es eben zu Veränderungen an Organen und an Zellstrukturen. Also diese Strahlen können die DNA angreifen, wodurch dann auch innerhalb weniger Tage der Tod einsetzen kann. Geringere Strahlenbelastungen führen dann eben zu Krebs, Sterilität oder Fehl- und Totgeburten. Also schon sehr krass.
Genau, danke. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu wissen, was genau die Strahlenkrankheit ist. Ja, der Abwurf hat natürlich nicht nur heftige Auswirkungen auf den Menschen und die Umgebung, sondern natürlich auch auf das Klima. Also ein großflächiger Einsatz nuklearer Waffen durch auch mehrere Staaten könnte wahrscheinlich katastrophale Auswirkungen auf das globale Klima dann haben. Also diese Möglichkeit, die im Dezember 1983 von einer internationalen Gruppe von WissenschaftlerInnen veröffentlichten Papier vorgebracht wurde, ist als Theorie vom nuklearen Winter bekannt geworden. Also es sagt euch vielleicht auch schon was. Durch die Brände und Stürme gelangen Unmengen von Staub und Rauch in die Atmosphäre und bilden dann eine lastende und dunkle Decke und es entsteht so ein giftiger Smog. Die Ernährungslage wird natürlich weltweit prekär, denn die Rauch- und Staubdecke verteilt sich ja auch. Und zusammenfassend kann man eigentlich sagen, dass alles und alle an den schrecklichen und langfristigen Konsequenzen sterben werden.
Ja, oh Gott, das war jetzt irgendwie alles sehr, sehr düster, wenn man sich das anschaut, wie das funktioniert und abläuft und welche Auswirkungen Atomwaffen haben können. Deswegen wollen wir den Fokus jetzt mal wandeln und wir schauen ja heute im Rahmen des 24. Mai, also dem Internationalen Frauentag für Frieden und Abrüstung, welche Rolle der Feminismus spielen kann in Bezug auf nukleare Abrüstung. Genau, vielleicht welche Wirkungen er darauf haben kann. Und deswegen erstmal einleitend ein paar Worte zum Feminismus. Also zu den grundlegenden Werten zählen da die Gleichberechtigung und die Gerechtigkeit zwischen allen Geschlechtern in der Gesellschaft. Und der Ursprung feministischer Bewegungen entstand ja auch aufgrund der Diskriminierung und Benachteiligung von Frauen und der Unterwanderung der Rechte von Frauen. Einfach, dass Frauen und Männer nicht gleichgestellt waren. Und feministische Perspektiven in Bezug auf nukleare Abrüstung fokussieren sich dann eben auch auf die Auswirkungen von Atomwaffen, vor allem auf Frauen und Mädchen, aber natürlich auch generell auf marginalisierte Gruppen. Und Feminismus stellt sich natürlich auch die Frage für die Rolle von Frauen in der nuklearen Politik. Und viele haben es vielleicht auch schon gehört, die feministische Außenpolitik hat eben auch das Ziel zur Abrüstung, auch nukleare Abrüstung. Deutschland zählt sich ja jetzt auch zur feministischen Außenpolitik. Und genau, also dieses Konzept von Atomwaffen sind eben ein Produkt des Patriarchats, welche eben feministische Außenpolitik abschaffen möchte, generell das Patriarchat an sich. Atomwaffen stellen eben das Symbol für Ungerechtigkeit schlechthin dar, weil sie ja Tod und Zerstörung mit sich bringen, Ungleichheit und Manipulation. Somit eben auch dieses ultimative patriarchale Instrument, das eben Privilegierte die Möglichkeit haben, ihre Macht damit zu erhalten und sogar auszuspielen. Die Problematik, die sich dabei auch zeigt, ist, dass Waffen und Krieg mit Macht assoziiert werden und so die Verbreitung von Waffen immer nur zunehmen kann und gar nicht abnehmen kann. Also es ist eben diese gesellschaftlich konstruierte Männlichkeit, die Konzepte wie Stärke, Mut und Schutz mit Gewalt gleichstellt.
Ah ja, das nennt man doch auch militarisierte Männlichkeit, oder? Und eigentlich, wenn du das so sagst, so schadet das ja auch allen Menschen in einer Gesellschaft. Das ist ja dann nicht irgendwie nur fokussiert auf eine Gruppe.
Ja, genau, auf jeden Fall. Das Problem ist eben, dass Abrüstung als Schwäche gesehen wird und so das Herstellen von Frieden überhaupt verhindert wird. Also ich verstehe auch nicht, wie ein Frieden hergestellt werden kann, wenn noch so viele Waffen im Umlauf sind. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ja. Und Frieden wird eben als Utopie gesehen und das Erreichen von Sicherheit als Waffen ohne Waffen als absurd. Aber es sollte ja echt genau umgekehrt sein. Genau, und wie du schon gesagt hast, leiden ja dann wieder genau die bereits marginalisierten Gruppen und Frauen in der Gesellschaft am meisten darunter. Beziehungsweise eben Menschen, die nicht dieser Gendernorm von cis und männlich entsprechen, aber die schaden sich damit ja selbst auch. Und feministische Analysen wollen eben diese Ungerechtigkeiten aufdecken und aufzeigen, dass die Nutzung von Atomwaffen geschlechtsspezifisch ist. Und bezieht man sich auf das gesundheitliche Risiko, zeigt sich auch, dass die nukleare Strahlung spezifische Auswirkungen auf die Gesundheit von Frauen und Mädchen hat. Und somit eben die Wichtigkeit klar wird, dass Frauen in Sicherheits- und Abrüstungsgremien mitreden müssen, ihre Stimmen eingebracht werden müssen und eben ihre Bedürfnisse anerkannt werden. Und aufgrund biologischer, sozialer und kultureller Normen wirkt sich eben diese Produktion, Erprobung und Nutzung von Atomwaffen auf Frauen und Männer anders aus. Und die Kosten, die dabei natürlich auch entstehen für atomare Aufrüstung, fehlen ja dann sowieso auch wieder in viel wichtigeren Sektoren wie Bildung, Gesundheit oder Pflege.
Und da sieht man ja auch irgendwie, dass das wieder so Bereiche sind, also Bildung, Gesundheit und Pflege, in denen ja Frauen durch die ja gesellschaftliche Struktur so die Hauptlast tragen.
Ja, genau. Das wird ja wieder diese Geschlechterrollen, die da zugeschrieben sind, auf jeden Fall. Es gab auch eine Untersuchung der Überlebenden der Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki, wodurch sich ein zweifach erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Krebs an Frauen im Vergleich zu Männern aufzeigte und zusätzlich auch eine zweifach erhöhte Sterblichkeitsrate aufgrund der Strahlung. Ja, und außerdem wirkt sich die ionisierende Strahlung auch auf die Reproduktionsfähigkeit von Frauen aus. Also das hatten wir vorher ja auch schon angeschnitten, dass es zu Sterilität führen kann. Genau, aber diese Strahlung kann eben auch den Menstruationszyklus verändern und die Fruchtbarkeit kann eingeschränkt werden oder komplett verloren gehen. Und zusätzlich erleben Frauen mehr psychischen Stress als Männer, weil hier auch wieder gesellschaftliche Rollenbilder die Verantwortung auf die Frauen lagern und protektive Maßnahmen zu ergreifen eben Aufgabe der Frau in der Gesellschaft ist. Ja, und in Bezug auf das Nutzen von Atomwaffen zeigt sich, dass Gesellschaften, die Frauenrechte unterwandern und Frauen diskriminieren, eher zu Gewalt und der Nutzung von Waffen tendieren als Gesellschaften, die von einer gleichen Machtverteilung zwischen den Geschlechtern gekennzeichnet sind. Ausschlaggebender Punkt ist da zum Beispiel auch, dass Frauen der Zugang zur Militärtechnologie weniger zugetraut wird und die da überhaupt keine Mitsprache haben. Ja, um das abschließend runterzubrechen, ist eben eine Gesellschaft nur so frei und gerecht, wie es auch Frauen in ihr sind.
Das hast du sehr schön gesagt. Das ist sehr true. Dann kommt natürlich auch hinzu, dass die Strahlung zu Umweltverseuchungen führt und dann Flucht mit sich zieht. Und schaut man sich dann die Gefahren auf der Flucht an, stellt man ja auch fest, dass hier auch wieder besonders Frauen vor Ausbeutung und sexualisierter Gewalt gefährdet sind. Der Verlust von Infrastruktur verstärkt die diskriminierende gesellschaftlichen Bedingungen, wodurch Frauen vermehrt ihre Rechte verwehrt bekommen. Da gehört dann die überwiegende Sorgearbeit für Kinder und Verletzte und der erschwerte Zugang zu Ressourcen.
Ja, meinst du mit weniger Zugang zu Ressourcen sowas wie schlechtere Mobilität, weniger Einkommen, also so Gender Pay Gap und so?
Exactly, you got it. Genau, und was ich halt auch voll spannend fand oder finde, ist, dass die Überlebenden der Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki unabhängig vom Geschlecht einer sozialen Stigmatisierung ausgesetzt waren. Also das heißt, dass sie als kontaminiert galten und sie waren mit Angst und Misstrauen konfrontiert. Doch insbesondere die Vorstellung zu den weiblichen Körpern war mit Vorurteilen in Bezug auf Heirat und Fortpflanzung behaftet. Frauen wurde Sterilität unterstellt und die Fähigkeit, gesunde Kinder zu gebären, wurde denen abgesprochen.
Ja, das ist schon irgendwie heftig. Und ich finde, genauso wie die Kettenreaktion von dieser Atombombe, die dann immer mehr Energie freisetzt, sieht man das ja auch an der Betrachtung der Situationen von Frauen. also so eine Art Kettenreaktion, die die Ungerechtigkeiten immer weiter verstärkt und reproduziert.
Genau, und deswegen muss sich der Fokus ja auch wandeln und so zum Ziel werden, den Schutz und die Sicherheit des Individuums zu wahren. Nukleare Machtapparate sollten auf jeden Fall nicht mehr als Strategieinstrument für die Sicherheit genutzt werden. Allgemein wird dabei eben dieser neu gedachte, weite Sicherheitsbegriff klar, der sich an menschlicher Sicherheit bzw. einer feministischen Sicherheit orientiert.
Ja, genau. Und noch wichtig zu ergänzen ist, dass feministische Strategien ja auch als Werkzeug dienen können, um beispielsweise den Widerstand gegen ein Atomwaffenverbot aufzubrechen. Also da fällt mir direkt die feministische Außenpolitik ein, die ja auf die Wichtigkeit des Atomwaffenverbotsvertrags pocht. Der wurde 2017 von den Vereinten Nationen von 122 Staaten angenommen und trat dann am 22. Januar 2021 in Kraft und verbietet eben den Besitz von Atomwaffen, die Ausübung von Atomwaffen. Und der muss aber von vielen Staaten eben noch ratifiziert werden. Und da wird eben diese Wichtigkeit verdeutlicht, dass auch vertragliche Regelungen für das Ziel von Abrüstung, Demilitarisierung und Rüstungsexportkontrolle notwendig sind, um einen positiven Frieden herzustellen.
Genau, du meintest positiver Frieden. Was genau meint jetzt positiver Frieden?
Genau, es ist auf jeden Fall auch ein Ziel feministischer Außen- und Friedenspolitik. Und es bedeutet eben, einen Frieden herzustellen, der auf die Gleichberechtigung, Gerechtigkeit und der Einhaltung von Menschenrechten für alle beruht. Und eben über diese Abwesenheit von Krieg hinausgeht. Also Ziel ist es im Kern, alle patriarchalen Machtverhältnisse abzubauen und Ursachen von Krieg und Krisen von unten heran anzugehen, um eben eine langfristige, nachhaltige Sicherheit für alle Menschen herzustellen. Und Sicherheit soll darüber hinaus auch in alle Bereiche einer Gesellschaft reichen, also auch auf sozialer, politischer Ebene, wirtschaftlicher Ebene gedacht sein. Ja, was eben momentan noch vorherrscht, ist der negative Frieden, der sich eben auf die Abwesenheit von direkter Gewalt, also von Krieg, Bedrohung oder Unterdrückung bezieht.
Ah, okay, ja, das verstehe ich auch, die Assoziation zu positiv. Genau, und was ich noch ganz interessant finde und was ich dann, wo ich mir noch ein paar Infos rausgesucht habe, ist, ob es quasi schon Erfolgsstories von FeministInnen in der Vergangenheit im Kampf gegen Atomwaffen gibt. Und ja, tatsächlich, also Frauen sind seit Jahrzehnten in der weltweiten Anti-Atom-Bewegung aktiv und haben maßgeblich zur Entstehung des Atomwaffenverbotsvertrags beigetragen. Als wissenschaftliche Expertinnen und zivilgesellschaftliche Akteurinnen werden sie regelmäßig zu Sicherheits- und Abrüstungsgremien eingeladen, jedoch sind sie selten in einer Entscheidungsposition. Organisationen und Aktivistinnen haben bedeutende Erfolge erzielt, indem sie eben ein Bewusstsein geschaffen haben, politischen Druck ausgeübt und Verhandlungen vorangetrieben haben, um die nukleare Abrüstung auf die internationale Agenda zu setzen. Ihre Arbeit hat dazu beigetragen, den Dialog über Atomwaffen und deren Bedrohung für die globale Sicherheit voranzutreiben. Also natürlich ist das nicht nur durch Frauen entstanden, aber es gibt viele feministische Organisationen oder auch Organisationen von Frauen, die da was gestartet haben. Und da gehören zum Beispiel, um ein paar zu nennen, WILF dazu, also Women's International League for Peace and Freedom. Die ist eine internationale feministische Organisation, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 1915 für den Frieden und die Abrüstung einsetzt. WAND, Women's Action for New Directions, ist eine feministische Organisation in den USA, die sich für eine Reduzierung der Militärausgaben und eine stärkere Förderung von Sozialprogrammen einsetzt. Und natürlich dann auch ICAN, also International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Also ICAN ist keine explizit feministische Organisation, aber hat sehr viele starke Verbindungen und auch Verbindungen zum feministischen Aktivismus und auch feministische Partnerorganisationen.
Ja, genau. Vielen Dank. Und ich würde sagen, um das jetzt alles nochmal kurz und knapp zusammenzufassen, kommen wir auch schon zum Fazit und hauen nochmal die wichtigsten Facts raus.
Yes.
Also, die Verbindung zwischen nuklearer Abrüstung und Feminismus liegt eben in der Anerkennung, dass nukleare Waffen geschlechtsspezifische Auswirkungen haben und Frauen in besonderer Weise betreffen. Unsere aufgeführten Punkte haben auch gezeigt, dass die starke Benachteiligung von Frauen und die Wichtigkeit, sie in alle Bereiche der Gesellschaft einzubringen und teilhaben zu lassen, notwendig ist, um einen Wandel voranzutreiben. Denn nur wenn Frauen Politik mitgestalten können, kann eben auch das Augenmerk für eine Sicherheit, die alle erreicht, gelegt werden.
Das hast du sehr gut zusammengefasst, kurz und knapp. Genau, und das war's auch schon für die heutige Podcast-Folge. Folgt uns gerne auf den sozialen Medien, auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch YouTube. Und genau, vergesst nicht die Aktionswoche, die ja im Rahmen des International Women's Day for Peace and Disarmament ab heute läuft. Genau, und dann tschüss.
Tschüss.